Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vorwahl mit Haus und Grund, der Podcast, der Sie bis zur Bundestagswahl begleitet. Heute wieder mit dabei ist Haus- und Grundpräsident Herr Kai Warnecke. Hallo.
Hallo, Frau Mello-Wagner.
Und ich wieder, Jana Mello-Wagner. Zu Gast bei uns ist heute Herr Tilman Kuban von der CDU aus dem Vorwahlgebiet 05105. Sie sind von 2019 bis 2022 Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands gewesen und seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Wirtschaftsausschuss und im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Herr Kuban, Ihr Wahlkreis ist ja die Region Hannover. Warum sollte man denn einmal im Leben bei einem Spiel von Hannover 96 gewesen sein?
Aber Hannover 96 erlebt man, was es heißt, in guten wie in schlechten Zeiten zu seinem Club zu stehen. Da kann Kai Warnecke, glaube ich, auch ein Lied von singen, weil wir beide das gleiche Schicksal teilen, dass Hannover 96 in den letzten Jahren uns eigentlich viel mehr Leid zugefügt hat als freudige Momente. Aber es ist nun mal so, dass man bei seinem Club bleibt und den nicht wechselt wie seine Unterhose. Von daher wird es auch in Zukunft darum gehen, Hannover 96 wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Und außerdem finde ich im Stadion, das gilt jetzt generell vielleicht für Fußballspiele, es ist einfach ein tolles Erlebnis, sich jubelnd oder auch weinend mit Leuten in den Armen zu liegen, die man vorher noch gar nicht kannte. Das ist ein totales Zusammengehörigkeitsgefühl, was ich momentan manchmal in der Gesellschaft vermisse. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass man nicht nur als Einzelspieler, sondern mit dem Teamgeist wahnsinnig viel erreichen kann. Man muss nicht immer die besten Einzelspieler haben. Wenn man ein gutes Team hat, dann kann man viel erreichen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sich die Politik manchmal vielleicht ein bisschen mehr auf die Fahnen schreiben sollte.
Also Sportsmann durch und durch, hör
ich schon. Ich habe jetzt gerade überlegt, wann das letzte Mal Freud war. Also Leid, also Leidensfähigkeit, da lerne ich bei Hannover 96. Aber Freud, also ist 1992 Pokalsieg?
Wir hatten tolle Zeiten, Europa League 96, okay. Sevilla, Kopenhagen. Ja. Das waren geile Reisen, also von daher. Aber in der Tat ist es schon 10 Jahre her.
Ja, die kleinen Dinge haben wir dann auch groß in Erinnerung, ja.
Waren Sie denn auch im Stadion, als es zum Aus der Ampel kam?
Der politischen Ampel? Nee, da war ich hier im Deutschen Bundestag und war mit Kollegen gerade beim Abendessen. Dann haben wir mal kurz das iPad gezückt und geguckt, was da jetzt gleich so für Pressemitteilungen laufen. Lief ja schon so am Tag selber auch so ein bisschen zwischen den Kollegen hin und her. Könnte das jetzt zum Ausführen oder könnte es nicht zum Ausführen? Aber ja, als es dann kam, haben wir gedacht, oh, krasser Tag.
Ja, was waren das denn genau für Gedanken, die Ihnen dabei durch den Kopf gingen? Wie ging es Ihnen denn damit, persönlich?
Es war ja, man muss ja den Tag sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen eher beginnen, weil morgens stand ja fest, dass Donald Trump die Wahl in den USA gewonnen hat und abends war dann der Bruch der Ampel. Um es auf den Punkt zu bringen, wir sind mit einer Herausforderung aufgewacht und mit einer Erlösung ins Bett gegangen, dass endlich diese Ampel vorbei ist. Aber trotzdem natürlich auch mit einer gewissen Demut zu wissen, dass jetzt eine ganz, ganz schwierige Zeit auf uns zukommt, weil wir eben sehen, dass die Bundesregierung nicht die Stabilität ausstrahlt, um stark mit den USA verhandeln zu können. Und deswegen ist es umso wichtiger gewesen, dass wir jetzt schnelle Neuwahlen geschafft haben und nicht erst noch so eine Hängepartie irgendwie bis April oder noch länger.
Also sehen Sie das schon eher positiv für Deutschland, dass es zum Bruch kam? Oder hätten Sie noch ein bisschen länger durchhalten müssen?
Ist ja vergossene Milch. Also am Ende ist das halt gelaufen. Ich glaube, am Ende waren die Partner so unterschiedlich. Sie sind mit einer wahnsinnig hohen Erwartungshaltung gestartet. Das ist, sollten wir uns vielleicht auch für zukünftige Koalitionen merken, dass man die Messlatte nicht ganz so hoch hängt, wenn man sich das überlegt. Da hieß es, jetzt kommt die Fortschrittskoalition. Die Leute erinnern sich so ein bisschen an diese Selfies. Alles wird schöner, toller, besser. Das Ende der Christdemokratie in Deutschland ist nah. Und was man da sich alles anhören durfte, da hat man die Messlatte ziemlich hochgehangen. Und dann kam sicherlich ein weltprägendes Ereignis mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dem 24. Februar 2022. Aber was ich dem Bundeskanzler wirklich vorwerfe, ist, dass er danach nicht gesagt hat, okay Leute, das, was wir uns vorgenommen haben, das ist jetzt einfach, die Welt ist jetzt eine andere. Wir müssen jetzt umdenken und wir müssen jetzt unsere Pläne neu machen. Der Plan war ja, die Sozialdemokraten bekommen alle sozialen Projekte und dafür wird Geld ausgegeben. Die Grünen bekommen ihre grüne Transformation, dafür wird Geld ausgegeben. Und da aber ja genug Geld da ist, kann die FDP trotzdem ihre solide Haushaltspolitik machen. Wenn das dann nicht mehr der Fall ist, weil wir einfach über viele Jahre auf Kosten anderer gelebt haben, wir haben gedacht, wir müssen wenig für unsere eigene Sicherheit bezahlen, können da auf die Amerikaner vertrauen, wir zahlen wenig für Energie, vertrauen auf das russische Öl und Gas und wir haben einen boomenden chinesischen Markt, aus dem wir unseren Cashflow ziehen können, um hier Dinge zu finanzieren. Alle drei Dimensionen des deutschen Geschäftsmodells sind weg. Da muss ich mir die Frage stellen, brauche ich nicht auch vielleicht einen neuen Koalitionsvertrag? Diesen Weg ist der Bundeskanzler nie gegangen und deswegen war es ein Siechtum über fast 2 Jahre, wie diese Regierung vor sich hin gerumpelt hat. Und daher würde ich sagen, war es gut, dass es dann irgendwann zu Ende war.
Alles klar. Viele Menschen in diesem Land und natürlich auch viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts träumen ja von den eigenen 4 Wänden. Die Menschen wünschen sich damit auch eine höhere Lebensqualität, Unabhängigkeit und im besten Fall natürlich auch eine Altersvorsorge. Ja, aber heutzutage ist es ja auch gar nicht mehr so einfach, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Herr Warnecke, woran liegt das denn? Was meinen Sie?
Ja, vielleicht ist das so ein bisschen das Sichtum des Landes, das sich auch auf das Bauen und Wohnen ausgewirkt hat. Und wir würden uns freuen, wenn an der Stelle die nächste Regierung ein paar Weichen stellen würde. Die klassischen Themen sind natürlich das Bauland. Tun wir derzeit immer noch so, als wären wir eine schrumpfende Bevölkerung, was wir in Deutschland nicht sind. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Fläche, gerade im städtischen Raum. Klar wünscht sich niemand, dass es nur noch Häuser gibt und keine Natur mehr. Aber ein bisschen ehrlicher müssen wir uns schon machen. Bauland muss ausgewiesen werden. Es muss dann auch günstiger sein, was die Politik auf kommunaler Ebene umsetzen muss. Dann kommt aber auch das Thema Grunderwerbsteuer dazu. Das ist so ein Spielball, der, das merke ich immer wieder, vielen Menschen inzwischen auch auf die Nerven geht, dass der von den Ländern zum Bund gespielt wird. Man kann ja irgendwo sagen, so richtig hat das nicht funktioniert mit dem Wettlauf der Grunderwerbsteuer nach unten. Da würden wir uns immer wünschen, dass eine nächste Bundesregierung sagt, jawohl, wir haben eingesehen, die Länder schaffen das nicht alleine. Wir nehmen denen die Last ab und legen die Grunderwerbsteuer Höhe selber wieder fest, 2% für alle, dann haben wir da Ruhe und kein Problem. Wäre ein Vorschlag von unserer Seite. Und last but not least natürlich auch die Bauvorschriften. Da haben wir leider ein sehr, sehr aktives DIN, das mit einer Vielzahl von Vorschriften agiert. Wäre auch so ein Vorschlag, da mal ranzugehen.
Also erstmal muss man sagen, in der Tat, das ist immer noch der Wunsch der meisten jungen Menschen. Über 90% der jungen Menschen wünschen sich später in den eigenen 4 Wänden zu leben. Und es hat was mit Aufstieg zu tun. Dass man, wenn man sich anstrengt in diesem Land, dass man dann auch etwas erreichen kann. Und dieses etwas erreichen ist eben für viele Menschen immer noch eine eigene kleine Wohnung, ein Reihenhaus oder auch ein freistehendes Haus. Und diesen Wunsch zu erfüllen hat etwas damit zu tun, ob das Aufstiegsversprechen in Deutschland noch da ist. Deswegen ist es eine politische Aufgabe. Und in der Tat ist es angesprochen worden, wir brauchen auf der einen Seite bessere steuerliche Rahmenbedingungen, indem wir deutlich machen, dass es erstens die Grunderwerbsteuer fürs erste selbstgenutzte Eigenheim nicht mehr gibt. Das ist auch Teil unseres Programms, habe ich als JU-Vorsitzender lange für gekämpft, dass wir uns dafür einsetzen und das auch zum Programm in der CDU machen. Der zweite Punkt ist, dass es Planungssicherheit gibt. Ich glaube, gerade in dieser Legislaturperiode der KfW-Bauförderstopp war ein absolutes Desaster von Robert Habeck, dass man einfach sagt, okay, ab heute ist jetzt ja dann in 2 Wochen Schluss, gibt's keine Förderung mehr. Alle Leute hatten geplant dafür. So schafft man keine Planungssicherheit, damit Leute investieren in diesem Land. Und wir müssen drittens, glaube ich, schon auch nochmal neben dem Thema Baulandausweisung auch auf innovative Projekte setzen. Zum Beispiel bei mir im Wahlkreis jemanden sitzen, der baut kostengünstig bezahlbaren Wohnraum für 2400 Euro den Quadratmeter mit einem sogenannten Wandmodultoaster, wo einfach auch bezahlbarer Wohnraum entsteht. Es muss ja nicht immer das Architektenhaus sein, in dem sich alle ausgelebt haben, sondern es muss eben für jeden etwas dabei sein. Und ich will vielleicht nochmal einen Gedankengang einwerfen. Wir haben das auch schon mal diskutiert. In anderen Ländern wird vielleicht auch ein bisschen anders gedacht. In Deutschland gibt es so ein bisschen 2 Wege. Entweder du hast dein Eigentum oder du bleibst auf Ewigkeiten Mieter. Und wo ist eigentlich unser Modell dazwischen? Also zu sagen, wer es nicht schafft, das Volleigentum in einer Generation zu schaffen, wo kann man vielleicht irgendwie eine Art Teileigentum erwerben? Wo kann man sagen, okay, du, die erste Generation bezahlt die erste Hälfte des Hauses ab und die zweite Generation bezahlt die nächste Hälfte des Hauses ab? Dass wir einfach nochmal ein bisschen weiterdenken und nicht nur sagen, okay, wir lassen alles so, wie es ist, sondern, und wir, da bin ich wieder beim Siechtum, wir geben uns einfach mit dem zufrieden, sondern wir denken einfach mal neu und überlegen vielleicht auch mal, kann man nicht auch andere Wege und Möglichkeiten finden? Man wird nicht alles von heute auf morgen verändern. Diese Erwartungshaltung sollten wir auch als Union nicht ausstrahlen. Aber man kann vielleicht auch an manchen Stellen so erste Schritte gehen und die Schritte in die richtige Richtung machen.
Mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen.
Mehr Mut. Also muss ich sagen, also ich glaube, mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich immer dazu ermutigen würde, zu sagen, doch, ruhig noch den einen Schritt weiter. Das sind so viele tolle Ideen. Also in einem Unionsprogramm ist ja zum Beispiel auch drin die Möglichkeit, die energetische Sanierung zu verrechnen mit den Erbschaftssteuern. Ich glaube, es ist auch eine ganz wegweisende Sache zu sagen, wir ermöglichen den Generationenwechsel bei der eigenen Immobilie und machen gleichzeitig den Weg frei für Maßnahmen in einer Modernisierung. Also das ist zum Beispiel ein Schritt, der ist ganz neu von der Union, hatte auch sonst niemand. Insofern Kompliment, das umzusetzen und dann noch zu kombinieren mit der Steuerfreiheit für die erste selbstgenutzte Immobilie. Ist super. Sollten zu viele Steuerexperten sagen, das geht nicht. Das höre ich jetzt nämlich mal schon. Da müssen wir gucken. Wer ist denn das erste Selbstgenutzte? Und ist das vielleicht schon, hat die schon mal mit jemand anders ein halbes Haus und so weiter und so fort? Also dann gerne die 2% bitte. Ja, das ist immer das Einfachste. Auch wenn ich weiß, da sind die Landespolitiker werden ja alle ganz zippelig dann, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, aber das ist ja, das geht mir ja zu tiefst auf die Nerven, dass wir im, das ist so der alte Satz, ne, wie hat Kurt Tucholsky schon gesagt, selbst wenn der Deutsche nichts mehr hat, Bedenken hat er immer noch. Sobald mal ein neuer Vorschlag kommt, mal eine neue Idee, ist sofort erstmal, das geht deswegen nicht und das ist ein Problem. Anstatt mal zu sagen, wie kann es denn gehen? Ja, diese Mentalität in Deutschland, wir haben immer sofort die Denke, ich bin neulich mit einem großen CEO einer Firma, eines Vorstandsvorsitzenden einer Firma in Deutschland gesprochen, der mir gesagt hat, ich habe die Mentalität eingeführt, wenn jemand eine neue Idee auf den Tisch bringt, dann muss erst einmal 10 Minuten positiv drüber gesprochen werden. Und danach kann man die Kritik anbringen. Und vielleicht würde das auch uns in der Politik, wie aber auch in Verbänden oder anderswo, gut zu Gesicht stehen, einfach mal die Dinge erstmal positiv zu sehen und dann sich Gedanken zu machen, woran es vielleicht auch hapern könnte und was, welche Hürde man noch zu überwinden hat.
Also mal einen Vorschlag an der Stelle, das klingt super, nämlich, wenn das tatsächlich im nächsten Koalitionsvertrag drinsteht, sowohl der Erbschaftssteuerrabatt als auch die Grunderwerbsteuerkomponente für die erste Selbstgenutze, dann setzen wir uns mal Haus und Grund hin und machen konkrete Umsetzungsvorschläge und dann kann man darüber reden, damit das dann auch Realität wird.
Herr Warnecke, wo Sie gerade Erbschaftssteuer sagen, viele Menschen in diesem Land und also Privatpersonen, die ein Haus erben oder als Schenkung erhalten, also da gibt es ja die sogenannten Freibeträge, ja, Beträge, die in Bezug auf den Wert der Immobilie nicht versteuert werden müssen. Was würde sich Haus und Grund diesbezüglich denn von der kommenden Bundesregierung wünschen?
Vielleicht auch eine kleine Anpassung an die Realität. Ich weiß, es ist ein heißes Eisen. Es war aber eben früher immer so, dass es hieß, oh mal ihr kleinen Häuschen, das hat sogar ein Sozialdemokrat gesagt, das muss in der Familie sauber weiterlaufen können. Und wir haben halt auch durch die Globalisierung des deutschen Immobilienmarktes in den vergangenen Jahren natürlich sehr vorteilhaft gesehen, dass Immobilien im Wert stark gestiegen sind. Aber davon hat der Eigentümer erstmal nichts, weil das nur ein Buchwert ist. Der wird jetzt durch die höhere Grundsteuer im Zweifel bestraft, weil der Wert so stark gestiegen ist. Und die Erben haben eben auch nichts davon. Und insbesondere, weil die Freibeträge vielerorts nicht mehr ausreichend sind, von meinem Gefühl her auch im Großraum Hannover. Zumindestens, wenn man 3, 4 Geschwister hat, ist es kein Problem. Aber das geht schon beim Einfamilienhaus in einer guten Lage los. Wenn da nur ein Kind erbt, dann landet man sofort in der Versteuerung. Und was dann passiert, sehen wir Land auf Land ab, dann muss verkauft werden. Und dann ist das eben nichts mehr damit, dass man in den eigenen vier Wänden wohnt. Dann hat man an der Stelle tatsächlich den Zwang zu veräußern. Und das wäre sehr schade, wenn es so weitergeht. Wo das in den letzten Jahren hingeführt hat, sieht man an der Wohneigentumsquote, die zum ersten Mal seit 1945 in Deutschland gesunken ist in den letzten 4 Jahren.
Was denken Sie dazu?
Das Thema Erbschaftssteuer ist ja ein heißes Eisen in der deutschen Politik, muss man auch sagen. Ich würde mir manchmal auch dort wünschen, dass wir den Fokus vor allem darauf legen, dass die Privatvermögen, wenn es ein kleines Häuschen ist, wenn es ein Reihenhaus ist, wenn es ein freistehendes Haus ist, dass das dann auch vernünftig übergeben werden kann und dass da jetzt nicht die deutliche Erbschaftssteuer rauffällt. Und trotzdem auch ein paar Urteile zu diesem Thema, das gehört zur ganzen Wahrheit auch dazu. Und am Ende ist das dann auch eine Frage der Koalitionsverhandlung. Muss jetzt sie nicht katholisch machen an der Stelle, dass wir als Union da eine klare Position immer eingenommen haben gegen eine deutliche Ausweitung der Erbschaftssteuer und dass wir uns auch für deutlich höhere Freibeträge ausgesprochen haben. Aber Sozialdemokraten, Grüne und andere linke Parteien in diesem Parlament sind da sehr, sehr scharf unterwegs und denen ist am Ende auch das Haus von Oma Erna egal. Und deswegen werden wir dort weiterhin einen harten Kampf auch in diesem Hause hier führen.
Also müssen wir auf eine schwarz-gelbe Koalition setzen.
Ich bin überzeugter Schwarz-Gelber, zwar nicht beim Fußball, aber in diesen Fragen auf jeden Fall. Nur ob die FDP nochmal reinkommt, dafür muss sie selber erstmal ein bisschen mehr kämpfen.
Dem ist wohl nichts hinzuzufügen, ja.
Herr Kuban, dass wir in Deutschland zu wenig Wohnraum haben, ist ja allgemein bekannt, würde ich sagen. Wie kann man denn die Kommunen noch mehr einbinden? Also zum Beispiel in Bezug auf die Bereitstellung von Bauland.
Ja, das geht ja bis zu Forderungen irgendwie in Richtung ein Recht auf Wohnen, auf Baulandausweisung und ähnliches. Ja, ich weiß, das haben wir ja schon mal diskutiert, dass die Forderungen da sehr weit gehen. Nichtsdestotrotz, am Ende muss ja auch umsetzbar bleiben. Und wir sehen schon, das finde ich, dass wir in den letzten Jahren den Kommunen immer mehr an Aufgaben übertragen haben und sie deswegen bei ihren Kernaufgaben jetzt hapern. Ich bin jetzt auch schon seit über 15 Jahren im Stadtrat und auch heute noch dort aktiv und es macht mir große Freude, weil man eben dabei sieht, wie Entscheidungen, die wir hier in Berlin treffen, dann auch vor Ort ankommen. Und wenn ich mir angucke, was für zusätzliche Aufgaben wir dort jetzt im Bereich Energiemanagement, Klimamanagement und so weiter und so fort, alles, was da alles sozusagen an neuen Dingen obendrauf gesattelt worden ist, da fehlt es dann bei den Kernaufgaben und da sehen wir auch überall, dass eben auch gerade die Menschen im Baubereich in den Rathäusern fehlen oder in den Kreishäusern und deswegen bin ich ein bisschen Zurückhaltung, was Verpflichtung angeht, weil ich glaube, dass es schwierig handelbar ist. Es muss am Ende politischen Willen dafür geben und dieser politische Wille, den kann man wählen bei der Kommunalwahl.
Das ist richtig. Es gibt aber auch zum Beispiel die Vorschläge, finde ich auch nicht schlecht, wenn keine Genehmigung innerhalb einer gewissen Frist erteilt wird, dass man zum Beispiel bei klassischen Gebäudetypen, die jetzt nicht besonders komplex sind, nehmen wir mal das Einfamilienhaus am Stadtrand, dass da eine Genehmigungsfiktion besteht.
Genehmigungsfiktion gibt es ja auch in einzelnen Bundesländern. Mhm. Na, also hat man ja auch in einzelnen Bundesländern durchgesetzt, auch mit CDU-Beteiligung.
Also sehe ich auch als positives Signal für die Zukunft. Dann hat die Kommune auch nicht so viel zu tun.
Ja, ich würde sagen, wir sind auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Herr Kuban, danke, dass Sie zu Gast waren oder dass wir bei Ihnen sein dürfen. Und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und natürlich viel Erfolg bei den kommenden Wahlen. Ja.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Dem schließe ich mich an. Alles Gute, viel Erfolg bei der Wahl. Und wir freuen uns dann zu sehen, was im Koalitionsvertrag drinsteht und welche tollen Ideen wir dann unterstützend seitens Haus und Grund dann dazu liefern könnte.
Und das nächste Mal sehen wir uns im Stadion in guten wie in schlechten Zeiten.
Das ist richtig. Wie geht die Saison zu Ende? Als Schlussprognose? Ich frage nicht, wie die Wahl ausgeht, aber wie geht die Saison zu Ende?
So, ja gut, die Wahl liegt näher dran. Ja. Hätte ich auch eine steilere Prognose für. Momentan sind wir ja so ein bisschen knapp hinten dran, aber wir können es noch schaffen. Und ich bin mir sicher, dass wir eine gute zweite Halbserie hinlegen und dann wird Hannover 96 auch den Aufstieg in diesem Jahr schaffen.
Jetzt sage ich nichts mehr. Das lasse ich einfach so stehen.
Das hörte sich aber sehr zuversichtlich an. Danke auch Ihnen, Herr Warnecke, wieder für Ihre Zeit. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie noch Fragen oder Anregungen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns das bitte in die Kommentare und wir leiten diese zuversichtlich weiter. Ansonsten gibt es weitere Infos auch noch in den Shownotes und vergessen Sie nicht, die Glocke zum Abonnieren zu klicken, um keine neue Folge mehr von Wohnen in Deutschland zu verpassen. Bleiben Sie gesund und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!